Und als sie an den Platz kamen, welcher Schädel heißt, kreuzigten sie ihn, und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darauf warfen sie das Los, um seine Kleider unter sich zu verteilen. Und das Volk stand da und sah zu. Aber auch die Oberen höhnten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn er der Auserwählte Christus Gottes ist. Es verspotteten ihn aber auch die Soldaten, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Aufschrift über ihm: Dies ist der König der Juden. Einer der gehängten Verbrecher aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich und uns. Der andere jedoch antwortete und sagte vorwurfsvoll zu ihm: Hast du denn auch gar keine Furcht vor Gott, da du doch dem gleichen Urteil verfallen bist? Und wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte: Jesus, gedenke meiner, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war schon ungefähr die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über die ganze Erde bis zur neunten Stunde, indem die Sonne ihren Schein verlor. Der Vorhang im Tempel aber riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Liebe Gemeinde, der Tod Jesu Christi am Kreuz ist die Mitte des Evangeliums. Es ist das Herzstück der christlichen Botschaft. Darum hat Paulus auch die Gemeinden ermahnt im Zusammenhang mit der Mahlfeier und gesagt, dass sie seinen Tod verkündigen sollen, bis er kommt. Er selbst hat dieser seiner Überzeugung Rechnung getragen, indem er sein Leben verschrieben hat, diese Botschaft in der Welt bekannt zu machen. So hat er eben an die Korinther geschrieben, dass er nichts anderes unter ihnen wusste und verkündigt hat als Christus den Gekreuzigten. So wurde im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende das Kreuz zum Symbol seines Todes. Und es ist in jeder christlichen Kirche zu finden. Die Volksfrömmigkeit hat es aufgenommen, dieses Symbol, und das Leben begonnen zu durchsetzen. Damit, so finden wir in manchen Teilen der Länder Kreuze am Straßenrand. Wir finden Kirchen und Kapellen dort, wo Menschen arbeiten und leben. An manchen Orten haben sie Leidensstationen aufgerichtet, sodass man von Kreuz zu Kreuz geht, um nachzudenken über das, was die Mitte der Botschaft ist, die Mitte des Evangeliums. Wir haben die Kreuze in die Häuser hineingenommen. Wir haben sie als Schmuckstücke an Hals und Hand gehängt und haben doch nicht verstanden, was die Mitte des Evangeliums ist. Diese Art von Frömmigkeit die sich so ganz versenken konnte in das Mitleiden Christi am Kreuz, war in ihrer Geschichte in der Lage, aus dieser Versenkung heraus Hass zu predigen gegen die, die ihn umgebracht haben. Und so haben sie Kreuzzüge organisiert gegen die bösen Mörder unseres lieben Heilandes Jesu Christi und Juden und Türken umgebracht. Und bis heute ist dieser Hass aus den Herzen der Menschen nicht verschwunden, wenngleich die Zahl der Kreuze in die Unendlichkeit gewachsen ist. Die Leidensgeschichte wurde besungen, die Berichte der Evangelien vertont, zu einem musikalischen Hochgenuss geworden. Aber haben wir verstanden, was die Mitte dieser Botschaft ist? In manchen Gemeinden wird so viel über den Kreuztod Christi gesprochen, wird so viel von seinem Blut und seinem Leiden geredet, dass in manchen Leuten ein Abscheu entstanden ist und sie es nicht mehr hören können. Wir sind vielleicht ein bisschen sparsam umgegangen in unserer Gemeinde mit diesen Worten, mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen. Vielleicht haben wir solche Gefühle überhaupt nur noch aus unserer religiösen Vergangenheit und sie finden kaum Platz in unserem Gemeindeleben, vielleicht. Hat diese unsere Generation begriffen, was der Tod Jesu Christi bedeutet? Wir sind es einander schuldig, darüber nachzudenken. Wir sind es Gott schuldig, im wahrsten und vollsten Sinn des Wortes, darüber nachzudenken. Wir können es nicht tun, ohne diese unsere Vergangenheit aufzunehmen, ohne mit diesen irregeleiteten Gefühlen zu kämpfen. Aber wir sind es schuldig, immer wieder neu den Versuch zu unternehmen, diese Botschaft zu fassen. Das Ereignis des Kreuzestodes Christi ist gewiss größer in seiner Bedeutung, als dass wir es jemals begreifen könnten. In jenen Tagen seines Todes geschah mehr zwischen Himmel und Erde, als ein menschlicher Geist fassen kann. Viel mehr, als ich heute Morgen sagen könnte. Viel mehr, als die Verkündiger des Evangeliums aus Berufung oder von sich aus jemals haben sagen können. Viel mehr, als die christliche Kirche in ihrem Dogma hat ausdrücken und festhalten können. Was aber kann ein Mensch fassen? Was ist so wichtig, dass es zum Zentrum des Evangeliums wird? Ist es gesagt, damit wir es nicht verstehen? Oder ist es so gesagt, dass jeder von uns etwas davon zu fassen vermöchte und es hineinnehmen könnte in sein Leben, in seinen Lebenszusammenhang? Was aus dieser Fülle heraus könnte für uns heute Morgen bedeutsam werden? Das Größte in diesem Geschehen ist zweifellos das eine. Er ist für uns gestorben. Was immer das in Ihnen auslösen mag, an weiteren Gedanken und Empfindungen. Er ist für uns gestorben und das heißt, im Verständnis vieler Christen, er ist an unserer Stelle gestorben. Nun ist es wahr, dass wenn wir einen Menschen leiden und sterben sehen, dass sich so etwas wie eine Art Identifizierung vollzieht. Er stirbt tatsächlich an unserer Stelle. Und wenn ein Mensch uns nahe gestanden ist, wenn wir ihn geliebt haben, dann stirbt etwas in uns mit ihm. Sterben, Tod und Trauer nimmt immer etwas von uns selbst mit hinein in diesen Tod. Wir fürchten den Tod und wir fürchten das Leiden. Und wenn es uns nahe tritt, in der Gestalt eines liebenden Menschen, der stirbt und von uns geht, dann weinen und trauern wir um uns selbst, um unseren Verlust, um das Sterben in uns. Für manche Menschen ist das die einzige Möglichkeit, auch nur ahnungsweise zu fassen, was dieser stellvertretende Tod Christi für sie bedeuten könnte. Weil Jesus ihnen etwas bedeutet, beweinen sie sein Sterben und fühlen mit ihm sein Leiden und finden es grauenhaft, sich vorzustellen, wie die Nägel seine Hände durchbohrten. Aber das ist nur ein Aspekt des Kreuzestodes. Und ich weiß nicht, ob es der entscheidende ist. Das für uns ist mehr als ausschließlich an unserer Stelle. Anstelle unserer Sünden. Das für uns heißt, dass er zu uns hingestorben ist. Dass dieses Sterben das für uns Sein bedeutet. Gott ist für uns, bedeutet der Kreuzestod Christi, und nicht gegen uns. Kennen Sie das? Im Gespräch, im Konflikt, in der Spannung zweier Menschen, dass einer dem anderen sagt, ich bin doch für dich, nicht gegen dich. Auch wenn er dem anderen etwas Hartes sagt. Und vielleicht findet Liebe einen wichtigen, entscheidenden Ausdruck in der Beziehung von Menschen untereinander, wenn es gelingt, dem anderen auch etwas Hartes zu sagen und ihm dennoch und gerade darin zu spüren zu geben, ich bin für dich, nicht gegen dich. Es scheint so zu sein, dass wir Menschen uns das Unangenehme nur sagen können, indem wir es uns entgegenschleudern. Oder eben noch heimtückischer, im gegen den anderen Sein das Negative ausdrücken. Liebe ist für uns Sein. Der Tod Jesu Christi bedeutet das für uns Sein Gottes. Und erlöst ist ein Mensch, der das fassen kann. Erlöst ist ein Mensch, der das im Kreuzestod Christi fassen kann. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind ohnehin dafür, dass Gott für uns ist. Und es gibt Menschen, die nehmen das ohnehin nicht so tragisch. Und sie glauben, dass wenn der liebe Gott die Augen ein bisschen zudrückt, sie noch so ganz einigermaßen akzeptabel sind. Sie verweisen auf ihr ordentliches Leben und so und so. Aber davon kann hier nicht mehr die Rede sein. In diesem Kreuzestod wird etwas offenbart von unserem ordentlichen Leben und unserem Mühe geben. Das bedeutet, wir vollbringen Leiden in dieser Welt. Wir verursachen Schmerzen und Tod, auch dort und dann noch, wo wir es gut meinen, auch dort und dann noch, wo wir Gott zu dienen meinen, denn wir sind verblendete Menschen. Wir wissen nicht, was gut ist, auch dort, wo wir es gut meinen. Und es bedarf dieser tiefen Erfahrung, dass Gott in unser Herz eindringt, in unser Bewusstsein eindringt, dieses für uns Gottessein trotz unseres Herzens, obwohl wir so sind, wie wir sind. Wie manche unter uns sind erschüttert, wenn sie eine Ahnung vom Abgrund ihres Herzens bekommen. Und Gott sieht mehr, als wir von uns wissen. Der Kreuzestod Christi bedeutet, dass Gott es aufgenommen hat mit dem Abgrund unseres Herzens. Mit der Blindheit des Menschen, mit seiner Verblendung Und dass er in diesem Tod uns hat sagen lassen, ich bin für euch. Wie ist das geschehen? Es ist geschehen, indem er sich in die Hände der Menschen gegeben hat. Christus am Kreuz, das ist eine paradoxe Situation. Er war in den Händen der Menschen und er war in den Händen Gottes. Wo war er denn nun wirklich? Hören Sie, was er selbst über sich sagt. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Da legten sie Hand an ihn. Und sie spotteten. Er hat auf Gott vertraut. Der helfe ihm jetzt aus, wenn er ihn lieb hat. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Kreuzestod ist die Vollendung einer vollkommenen Liebe. Jesus wusste sich von seinem Vater geliebt und das war das Geheimnis seines Lebens. Das war das Geheimnis seiner Kraft. Was er tat und sagte, floss aus diesem tiefen Bewusstsein, ich bin von Gott geliebt. Es gibt für einen Menschen keinen zuverlässigeren Grund als diese Erfahrung, ich bin von Gott geliebt. Und so hat er Gott vertraut. Und es war eine Liebe Gottes zu ihm, nicht für ihn allein, keine Privatliebe, sondern Ausdruck einer Liebe Gottes zu dieser Welt, für uns, denen, die fern waren, Menschen wie wir. Er wusste sich von Gott angenommen und geliebt, um unsretwillen. Und nun bedeutete für ihn Liebe, in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Wenn die Liebe Gottes in unsere harten Herzen kommen soll, dann muss sie durch die brutalen Hände der Menschen gehen. Diese Liebe hat keinen anderen Weg gesehen. Nicht mit göttlichem Schwung über die Menschen hinweg. Nicht mit göttlicher Weisheit und Geschick um die Härte der Menschen herum, sondern durch die Hände der Menschen hindurch. Wer jemals das Gefühl in seinem Leben hatte, in den Händen der Menschen zu sein, der stand am Anfang der Hölle. Und er weiß, was Tod und Sterben bedeutet. Es gibt nichts Schlimmeres, als in der Menschen Hände zu sein. Und es gibt vielfältige Wege, es zu sein. Freiwillige und unfreiwillige, törichte und göttliche Wege. Die Tragik einer solchen Situation ist die Hilflosigkeit, ist das Paradox, ist der Widerspruch. Sich in die Hände der Menschen begeben, weckt in uns alle Kräfte des Widerspruchs. Alles wollen wir, nur das nicht. Wer wird uns befreien? Wer wird uns retten in einer hilflosen Situation? Und der Psalm, aus dem dieses Gebet stammt, ist ein Psalm, der in den folgenden Sätzen die Kraft Gottes preist, der den Beter rettet aus den Netzen der Menschen und ihren Fallen, die sie einem Menschen stellen können, der die Füße auf einen weiten Raum stellt. Dieses Gebet Jesu am Kreuz hat eine jüdische Mutter und jede jüdische Mutter ihr Kind gelehrt. So ähnlich wie viele von uns gelehrt worden sind, am Abend zu beten, breit aus die Flügel beide, so hat eine jüdische Mutter ihre Kinder gelehrt. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war ein Abendgebet. Und es war ein Gebet des Vertrauens, wenn die Nacht hereinbrach, den Geist in Gottes Hände zu befehlen. Jesus hat dieses Gebet aufgenommen und hat es durch ein Wort verändert und es herausgerissen aus der jüdischen Tradition und darin das Licht Gottes offenbar gemacht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Damit hat er charakterisiert, dass er nicht in eine allgemeine Weite, in ein allgemeines Gottesvertrauen hinein sein Leben gab, sondern dass er sein Leben gab in die Hände des Vaters, von dem er sich geliebt wusste, von dem er sich gerufen wusste und von dem er sich geführt wusste bis in diese Stunde. Und er hat nicht ausgeholfen. Und er hat das Wunder nicht getan, das die anderen gefordert haben. Und er hat die Bedingungen nicht erfüllt, unter denen die anderen versprachen, an Gott zu glauben. Sondern er hat ihn in der Hilflosigkeit sterben lassen. Viele von uns haben erlebt, wie Gott sie aus den Händen der Menschen rettete. Und haben darin erlebt, dass Gott für uns ist. Was erleben Sie, wenn Gott Sie nicht aus den Händen der Menschen rettet? Und wenn Sie nichts mehr haben gegen die Fragen der anderen, gegen den Spott, gegen die Fragen aus dem eigenen Herzen, wenn er mich doch lieb hat, warum rettet er mich nicht aus dieser Stunde? Wenn das in Ihnen aufbricht, dann erinnern Sie sich an den Tod Christi am Kreuz. Dann erinnern Sie sich daran, dass hier das Leiden und das Sterben von uns Menschen einen neuen Zusammenhang gewonnen hat, eine neue Bedeutung. Dass hier etwas begonnen hat, das Sterben verheißungsvoll wird. Und das Leiden einen Sinn hat. Und wenn Sie nicht mehr wissen, was Sie noch sagen könnten und beten könnten, dann beten Sie, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir Menschen fürchten oft genug die falsche Seite. Wir haben Angst vor Gott und sind misstrauisch ihm gegenüber. Und wir suchen die Sicherheit und den Grund für unser Leben aus unseren Mitmenschen heraus. Und in diesem Suchen geraten wir in ihre Hände. Und wer diesen Weg geht, wird es erleben. Wer aber seine Hilfe sucht bei dem lebendigen Gott und wer den Weg geht des Leidens Christi, wird auch seine Verheißung erfahren. Es gibt eine Situation, in der unser Leben und unser Leib in den Händen der anderen ist, unser Geist aber in den Händen des lebendigen Gottes. Wenn ein Mensch stirbt, dann mag er in den Händen, in den liebenden Händen von Menschen sein und gepflegt werden bis zu seiner letzten Stunde. Dann aber müssen ihn diese Hände loslassen. Wohin entlassen sie ihn? Und es tut gut, wie immer wir auch menschliche Hände erfahren haben, zu wissen und zu erfahren, und zu vollziehen, unseren Geist in Gottes Hände zu legen. Es ist das Geheimnis der Liebe, die die Welt erlöst hat. Amen. Jesus Christus, unsere Seele schreit nach Liebe. Wir haben ein unstillbares Verlangen danach. Du kennst die Gebete in der Stille zu Gott, das Rufen nach Erlösung und Freiheit. Du kennst das ausgesprochene und unausgesprochene Bedürfnis, das wir einander entgegenbringen, befreit zu werden und angenommen zu werden und geliebt zu werden. Du kennst die vielen bitteren Erfahrungen, die uns Menschen so misstrauisch machen. Du kennst die Wände, die uns voneinander trennen. Und wir haben ja wahrhaftig Grund. Herr, wir bitten dich, öffne uns den Sinn und das Herz für deinen Tod. Durch all diese Sentimentalität hindurch, die dein Sterben verdunkelt, lass das helle Licht des Evangeliums in unser Leben dringen, dass wir durch die offene Tür und durch den zerrissenen Vorhang, durch deinen Leib und dein Leben, den Weg in Gottes Heiligtum finden, die Geborgenheit in dem Vater finden, die Liebe finden, die trägt, auch im Tod. Lass uns die Freiheit finden, die von dir her in unser Leben kommt, wo unser Geist in deinen Händen liegt. Herr, wir spüren an deinem Kreuz, dass wenn du uns dafür den Sinn nicht öffnest, dieses Geschehen für uns dunkel bleiben muss. Wir haben aber so viel von dir erfahren und von der lebendigen Liebe des Vaters, dass wir dir vertrauen, einem jeden von uns wirst du begegnen nach dem Stand seines Herzens, nach seiner Fähigkeit, dich zu begreifen und ihm behutsam den Sinn und den Geist auftun und ihn lehren, wie nur du im Heiligen Geist uns lehren kannst, was es heißt, du bist für uns gestorben. Herr, nimm unseren Geist in deine Hände und lehre ihn, was dein ist. Amen.